Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und am Mikrofon für Sie, Gregor Lischka. Wir schauen heute nach Sachsen, genauer gesagt ins sächsische Vogtland. Die Impfreihenfolge soll dort nämlich komplett aufgegeben werden. Warum das so ist und welche Folgen das möglicherweise hat, das hören Sie gleich. Außerdem berichten wir aus Rheinland-Pfalz. Dort müssen immer mehr Geburtsstationen aus finanziellen Gründen schließen. Das Thema ist mittlerweile auch im Wahlkampf angekommen. Und wir nehmen Sie mit nach Mecklenburg-Vorpommern. Der Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sorgt dort immer noch für hitzige Diskussionen. Unsere Reporterin hat mit einem der Hauptakteure gesprochen. Alte und medizinisches Personal zuerst, dann die Schwerkranken, dann die Polizistinnen, Erzieher und Lehrerinnen, dann die Diabetiker und so weiter und so fort. Die Impfverordnung schreibt genau fest, wer sich wann gegen eine Covid-19-Erkrankung impfen lassen darf. Eigentlich, denn seit einigen Wochen beschäftigt uns die Frage, wie zielführend das Ganze noch ist. Manche warnen vor einer Abweichung von der Reihenfolge, andere wollen sie flexibler auslegen, um mehr Menschen impfen zu können. Im sächsischen Vogtland soll die Impfpriorisierung nun sogar komplett aufgehoben werden. Sprich, jeder, der oder die sich impfen lassen möchte, soll die Möglichkeit dazu erhalten, unabhängig davon, ob diese Person einer Risikogruppe angehört. So lautet der aktuelle Plan der sächsischen Landesregierung. Mir zugeschaltet ist jetzt Alexander Moritz, Landeskorrespondent vom Deutschlandfunk in Sachsen. Herr Moritz, was macht diesen Schritt aus Sicht der sächsischen Landesregierung denn jetzt notwendig?
Das sind die hohen Ansteckungszahlen, die wir hier haben. Der Vogtlandkreis liegt schon seit über 2 Wochen bei einer Inzidenz von über 200. Heute wieder leicht zurückgegangen, aber immer noch auf 207, die 7-Tage-Inzidenz, also viel höher, als man eigentlich sein möchte. Und Schuld daran ist vor allem die britische Mutation, die sich aus Tschechien kommend inzwischen auch hier ausgebreitet hat. Teilweise wird sie auch aus den bayerischen Landkreisen eingeschleppt, wo sie sich eben auch schon verbreitet hat. Und deswegen ist Sachsen eines der Bundesländer, die auf flexiblere Regeln beim Impfen drängt. Die Gesundheitsministerin Petra Köpping hat gestern angekündigt, dass tatsächlich ab kommender Woche im Vogtlandkreis jeder und jede ab 18 Jahren sich impfen lassen kann, unabhängig von diesen ganzen Priorisierungsgruppen. Und begründet hat sie das so.
Also ehrlich gesagt, wenn wir allen Impfstoff, den wir haben, wirklich ganz zeitnah verimpfen, bin ich froh drüber. Weil jeder, der geimpft ist, ist ein guter Start für uns, auch gerade für das Vogtland. Wir werden auch die Betriebsärzte mit einbinden, sobald die Freigabe erfolgt. Wir werden Krankenhäuser mit einbinden. Weil wir wissen, dass wir eben ab April wirklich viel Impfstoff bekommen und da brauchen wir alle, die mitimpfen können. Jeder Arzt, der impfen kann, der hilft uns bei dieser Aufgabe.
Genaue Zahlen, wie viel Impfstoff wirklich wann kommt, hat Köpping aber auch noch nicht genannt. Nur so viel, bis Ende des zweiten Quartals sollen über 4 Millionen Dosen in Sachsen ankommen. Das würde bis Ende Juni reichen, um mindestens allen eine Erstimpfung anzubieten, nicht nur im Vogtland, sondern in ganz Sachsen.
So, und damit dieser Plan jetzt auch umgesetzt werden kann, steht wahrscheinlich aber erstmal einiges an Arbeit, ein großer Weg durch die Behörden an. Was muss denn auf Landes- und auch auf Bundesebene passieren, damit dieser Sonderweg eingeschlagen werden kann?
Das ist richtig. Das Land selber kann das gar nicht entscheiden, sondern es muss offiziell noch die Impfverordnung des Bundes angepasst werden, um solche Ausnahmen in Hotspots zu erlauben. Die sächsische Ministerin war da gestern schon sehr zuversichtlich, dass das spätestens morgen passieren wird, die Änderung der Bundesimpfverordnung. Und der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute früh im Morgenmagazin das im Prinzip bestätigt, hat gesagt, grundsätzlich muss die Impfreihenfolge natürlich eingehalten werden. Aber in besonderen Hotspot-Regionen könnte man die außer Kraft setzen, wenn es sehr hohe Infektionszahlen gibt, um, wie er das nennt, einen Schutzriegel durch Impfungen zu bilden. Es sollen also möglichst viele Menschen jeden Alters geimpft werden, um die Verbreitung zu verlangsamen. Ob das dann funktioniert, sei mal dahingestellt. Die Gesundheitsministerin Petra Köpping hat gestern auch schon angekündigt, dass hier bald schon Termine im Vogtland freigeschaltet werden sollen, auch für Menschen, die keine Priorisierung haben. Ich habe gerade auch noch mal mit dem Deutschen Roten Kreuz in Sachsen telefoniert, das in Sachsen für die Impfzentren zuständig ist. Die wussten davon noch nichts. Also ob es jetzt direkt am Montag schon losgeht, ob man sich auch schon Termine machen kann, das ist im Moment einfach noch nicht ganz klar. Und mit Ankündigungen muss man in dieser Corona-Zeit ja schon auch etwas vorsichtig sein.
Die Impfreihenfolge ist ja generell ein hochsensibles Thema. Stößt das Vorhaben, diese Impfreihenfolge jetzt zu ändern bzw. sogar komplett aufzuheben, denn auch auf Kritik im Land?
Also es gibt Kritik in den angrenzenden Regionen, zum Beispiel aus dem Landkreis Zwickau neben dem Vogtland. Da gibt es Leute, die sich jetzt beschweren im Prinzip, dass das Vogtland mehr Impfstoff bekommen soll und die dann Angst haben, dass sie selber länger warten müssen. Allerdings ist das nicht unbedingt zu erwarten. Auch da habe ich gerade mit dem Deutschen Roten Kreuz drüber gesprochen, weil man im Moment eigentlich nicht das Problem hat, dass zu wenig Impfstoff da ist, sondern dass man mit den Impfzentren schon an der Kapazitätsgrenze fährt. Und deswegen soll eben auch diese Kapazität in den nächsten Wochen ausgebaut werden, insbesondere im Vogtland, aber auch darüber hinaus. Die sächsische Gesundheitsministerin hat angekündigt, dass es eine Impfoffensive im Vogtland geben soll. Heute Nachmittag eröffnet ein zweites Impfzentrum in Plauen. Dazu sollen Impfbusse in die kleineren Gemeinden fahren und dort vor allen Dingen ältere Menschen impfen, die nicht so einfach zu Impfzentren hinfahren können. Das sollen insgesamt 10 werden. Bisher ist aber einer erst wirklich im Einsatz. Also auch da sind wir noch im Stadium der Ankündigungen. Und auch das wünscht sich Sachsen, dass die Hausärzte bald impfen dürfen. Dafür soll kommende Woche hier ein Pilotprojekt starten. In 40 Praxen in ganz Sachsen soll dann geimpft werden, vor allen Dingen mit AstraZeneca. Aber auch das hängt noch unter dem Vorbehalt, dass auch dafür die Bundesverordnung geändert werden soll. Da gibt es heute nochmal eine Schalte der Gesundheitsminister und aus sächsischer Perspektive eben die große Hoffnung, dass dann spätestens morgen diese Verordnung auch geändert wird, dass Anfang April auch die Hausärzte im ganzen Land impfen dürfen.
Alexander Moritz, unser Landeskorrespondent in Sachsen, war das mit Informationen zur Lage im sächsischen Vogtland. Dort soll die Impfreihenfolge aufgehoben werden. Das Gespräch mit ihm haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Stellen Sie sich vor, Sie selbst oder Ihre Partnerin sind schwanger, Sie freuen sich auf Ihr Kind, dann treten aber plötzlich schwere Wehen ein. Womöglich gibt es Komplikationen und die nächste Geburtsstation ist 50 Minuten Autofahrt entfernt. Da kann einem schon mal Angst und Bange werden. In Teilen von Rheinland-Pfalz ist das aber tatsächlich Realität. In den letzten 10 Jahren machten dort 19 von 49 Geburtskliniken dicht. Denn für so ein Krankenhaus ist eine Geburtsstation oftmals sehr teuer und bringt nur wenig Geld ein. Jetzt wird am Sonntag in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt und das Thema mangelnder Geburtsstationen ist auch im Wahlkampf angekommen. Anke Petermann berichtet aus der Vulkaneifel.
Unlängst feierten die Beckers den ersten Geburtstag ihrer Tochter und dachten dabei an die dramatische Winternacht vor einem Jahr zurück. Die Wehen setzten 4 Wochen vor dem errechneten Termin ein. Die Geburtshilfestation in Daun war dicht, das Krankenhaus in Main eine halbe Stunde entfernt. Tim Becker gab Vollgas, zum Glück auf schnee- und eisfreier Straße.
Wir waren keine 2-3 Minuten im Kreissaal, da hat sich die Plazenta meiner Frau abgelöst. Eine Viertelstunde später gab es Notkaiserschnitt und ich hatte meine Tochter in der Hand.
Ein Stau im Berufsverkehr hätte für Tochter und Frau tödlich werden können. Deshalb engagiert sich der Publizist im Dauner Verein Bürger für Bürger dafür, dass die Vulkaneifel wieder eine Geburtshilfe bekommt. Bislang ohne Erfolg. Kommune, Land und Träger schöben sich gegenseitig die Verantwortung zu, sagt Tim Becker. Es bewege sich nichts. Vergeblich gekämpft hatte vor 2 Jahren auch die damals leitende Hebamme im Krankenhaus Daun. Anruf bei Christiane Rübenach. Warum musste die Geburtshilfe schließen?
Vor allen Dingen ist Geburtshilfe finanziell oftmals sehr unattraktiv, vor allen Dingen für kleinere Krankenhäuser, die eine Geburtenzahl von unter 500 Geburten im Jahr vorweisen.
Wie in Daun der Fall. Geburten werden mit den Krankenkassen wie alles im Krankenhaus über das sogenannte Fallpauschalensystem abgedeckt. Die Pauschalen sind Durchschnittsbeträge, kostendeckend nur dann, wenn bei hohen Geburtenzahlen die komplizierten, teuren Fälle nicht so ins Gewicht fallen. Bei kleinen Krankenhäusern mit wenigen Geburten reißen die Fallpauschalen dagegen Löcher in den Etat für die Betriebskosten. Nur wenn in einer Region Unterversorgung droht, müssen die Kassen einspringen und den Kliniken sogenannte Sicherungszuschläge zahlen. Strenge Vorgaben für diese Notzuschüsse macht auf Bundesebene der gemeinsame Bundesausschuss mit Vertretern der Ärztekassen und Kliniken. Die Spielräume der Länder sind begrenzt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD verkündet im Landtagswahlkampf von Rheinland-Pfalz:
Auf was es uns ankommt, ist, dass die Menschen darauf vertrauen können, dass sie eine Grundversorgung in ländlichen Regionen haben und auch die Wege machbar sind.
In Daun gelten die Wege als machbar. Die Region gilt auch nicht als unterversorgt, denn die Geburtshilfe ist innerhalb des 40-Minuten-Grenzwertes erreichbar. Für den Berufsverkehr spuckt Google Maps aktuell eine Fahrzeit von 35 Minuten aus, wegen Baustellen. Aus der eigenen leidvollen Erfahrung wünscht sich Tim Becker am Telefon,
dass Experten darauf blicken, ob diese Fahrzeiten tatsächlich eingehalten werden können und dass man nicht zu haarspalterig ist, sondern auch, wenn die Fahrzeit von 38 oder 37 Minuten am Ende nur rauskommen würde, man trotzdem Handlungsbedarf erkennen würde.
Damit nicht noch weitere Geburtskliniken schließen, hat Rheinland-Pfalz immerhin Grenzwerte für die Siedlungsdichte abgesenkt, sodass kleine Krankenhäuser Sicherstellungszuschläge für die Geburtshilfe von den Krankenkassen einfordern können, und zwar noch bevor zu viele Familien weggezogen sind. Diese Notzuschüsse sind aber nicht verlässlich, moniert die pensionierte Eifler Kinderärztin Hildegard Slabig-Münter. Von der zuständigen Bundesregierung fordert die linken Politikerin, den Klinikbetrieb bedarfsgerecht zu finanzieren und dafür das System der Fallpauschalen abzuschaffen. Zumindest die Geburtshilfe aus diesem System herauszunehmen, verlangt Christiane Rübenach vom Hebammenverband Rheinland-Pfalz.
Geburt ist eigentlich keine Krankheit. Und wenn dann anders bezahlt wird, wird das auch wieder attraktiver für die Kliniken und auch fürs Personal.
Denn auch der Mangel an Hebammen bringt Krankenhausträger dazu, Geburtshilfen zu schließen. Wegen Unterbezahlung und hoher Arbeitsdichte geben viele Hebammen auf oder steigen gar nicht erst in den Beruf ein, konstatiert Christiane Rübenach. Auch das müsse sich ändern, denn
wir wünschen uns, dass die Geburtshilfen, die jetzt bestehen, dass die weiterhin bestehen bleiben, dass nichts mehr geschlossen wird.
Außerdem, dass neue und bessere Kreissäle gebaut werden. Dazu müsste eine neue Landesregierung aber die Baukosten zu 100% tragen. Die SPD-geführte Landesregierung tut das erst seit Beginn des Wahljahres. Bis dahin erstattete sie den Trägern nur 80% ihrer Bauinvestitionen. Das hat die Krankenhäuser über lange Jahre hinweg geschwächt. Da sind sich CDU, Opposition und außerparlamentarische Linke ausnahmsweise einig. In ihren Wahlprogrammen steht die Komplettfinanzierung der Krankenhausinvestitionen. Die SPD dagegen legt sich da nicht fest.
Aus dem Südwesten geht es nun in den Nordosten. In Mecklenburg-Vorpommern hat der Wahlkampf zwar noch nicht begonnen, dort wird erst im September gewählt. Für politische Schlagzeilen sorgt das Land aber trotzdem. Es geht um die umstrittene Gasleitung von Russland nach Deutschland, Nord Stream 2 durch die Ostsee. Die USA drohen mit Sanktionen gegen Firmen, die sich an dem Bau beteiligen. Die Landesregierung will das Projekt trotz aller Widerstände aber fertigstellen. Dabei helfen soll auch eine Stiftung, die von manchen als Fake-Stiftung bezeichnet wird. Unsere Reporterin Silke Hasselmann hatte die Gelegenheit, mit dem Vorsitzenden zu sprechen.
Zu Gast in der Lindenstraße 1 in Schwerin.
Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen.
Kommen Sie herein. Das ist ja auf einer hölzernen Bürotür im zweiten Stock des Altbaus kleben zwei Schilder. Eines für den Verein Deutsch-Russische Partnerschaft, das andere für die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV. Der schlanke Mann, der in das provisorische Büro bittet, leitet beide Institutionen. Es ist der frühere Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering. Warum es diese Klimaschutzstiftung seit Januar überhaupt gibt, erzählt er so.
Das ist eine Gründung, die von der Landesregierung ausgeht. Das ist schon in Gesprächen mit Nord Stream auf den Weg gebracht worden. Und die Landesregierung ist eben der Meinung, dass sie so ein Angebot für eine weitgehende Klimastiftung annehmen kann mit viel Geld.
Denn zum Klimaschutz gehöre auch, sich klarzumachen, dass es bis zur vollständigen Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind noch eine Weile dauere, zumal die deutschen Atom- und Kohlekraftwerke schon bald abgeschaltet werden sollen.
Aber wenn die Sonne nicht scheint und wenn der Wind nicht weht, dann brauchen wir eine Brückentechnologie. Und da ist es eben so, dass wir diese Gasversorgung durch die Pipeline möglicherweise nur dadurch sichern können, dass wir als Stiftung Nord Stream 2 unterstützen.
Womit wir bei dem angekommen sind, was Kritiker für den offensichtlichen Haken an der Stiftung betrachten. Laut ihrer Satzung soll sie Klima- und Umweltschutzprojekte in Wissenschaft, Forschung, aber auch an Kitas und Schulen fördern. Doch dann ist da eben auch der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Dessen Ziele bestehen laut Stiftungssatzung in der Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 vom russischen Ostluger nach Lubmin am Greifswalder Bodden und in dem Schutz europäischer Unternehmen vor völkerrechtswidrigen Sanktionen, Zitat Ende. Natürlich kenne er den Vorwurf, dass die Klimaschutzstiftung MV doch nur wegen Nord Stream 2 gegründet worden sei, sagt Erwin Sellering und kontert.
In der Satzung steht eindeutig, dass das ein zeitweiliger Nebenzweck ist. Und wir müssen abwarten, ob das nötig wird. Es ist ja so, dass diejenigen, die zuliefern für den Bau der Pipeline, massiv bedroht und eingeschüchtert werden aufgrund der Sanktionen der USA, die übrigens von der Bundesregierung für rechtswidrig gehalten werden und wo sie auch gegen vorgehen will.
Sollten die Gespräche scheitern, stünde die Stiftung bereit als eine Art Zwischenhändler. Das heißt, Zulieferer, etwa von Spezialmaschinen oder Baumaterialien, würden ihre Produkte quasi in ein Zwischenlager stellen, auf das die bauausführenden Firmen zurückgreifen könnten. Niemand außer der Stiftung habe dann noch eine direkte Geschäftsbeziehung zur Projektgesellschaft Nord Stream 2 und somit zu dem russischen Energiekonzern Gazprom. Die US-Sanktionsdrohungen liefen ins Leere.
Diejenigen, die ja der Bedrohung durch die USA deshalb nachgeben, weil sie große Unternehmen sind, die auch weiter Geschäfte in den USA machen wollen. Die machen dann nicht weiter mit. Dann treten wir an deren Stelle ein und ermöglichen so den kleineren und mittelständischen Unternehmen, sind ja über 100 Firmen aus Europa daran beteiligt und auch hier aus dem Land, denen ermöglichen wir den Weiterbau.
Sollte Washington auch staatliche oder öffentlich-rechtliche Körperschaften wie die Klimaschutzstiftung MV sanktionieren wollen, die Wirkung wäre überschaubar, glaubt Erwin Sellering. Man wolle sich ja nicht auf dem US-Markt betätigen, habe keine zu sperrenden Dollarkonten. Und was das Einreiseverbot für das Spitzenpersonal angeht, so meint der ehrenamtliche Stiftungschef.
Meine ganz persönliche Antwort ist, ich habe nicht vor, in den nächsten Jahren in die USA zu reisen. Ich will mal ganz deutlich sagen, dass die Unterstützung einer Stiftung notwendig ist, damit in Deutschland und Europa Gas in ausreichendem Umfang und zu vernünftigen Preisen zur Verfügung steht. Dass man dafür die Arbeit einer Stiftung braucht, das ist schon ein sehr finsteres politisches Kapitel.
Während Gazprom den Geschäftsführer des Wirtschaftsbereiches bestimmt und in Hamburg stationiert hat, kümmern sich Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering, SPD, und die beiden anderen ehrenamtlichen Vorstände um den Hauptzweck der Stiftung, die Förderung geeigneter Klima- und Umweltschutzprojekte in Mecklenburg-Vorpommern oder im weiteren Ostseeraum. Dafür hat der Schweriner Landtag einmalig 200.000 Euro freigegeben. Gazprom stiftete 100-mal so viel, nämlich 20 Millionen Euro, und will die Summe später auf 60 Millionen aufstocken, sagt Erwin Sellering.
Wir sind jedenfalls die nächsten 20 Jahre sehr gut ausfinanziert, sodass wir da für den Klimaschutz insgesamt gut arbeiten können.
Und zwar egal, ob die Pipeline fertiggestellt wird,
ja,
oder nicht.
Das ist völlig unabhängig davon.
Doch die großen Natur- und Umweltschutzverbände bleiben bei ihrem Vorwurf, diese Stiftung sei fake und schade am Ende sogar dem Klima, weil sie mit der Erdgastrasse Nord Stream 2 fossile Technologien unterstütze. Sie lehnen das Angebot ab, eigene Vertreter ins Stiftungskuratorium zu entsenden.
Das war's von Deutschland heute. Nach den Nachrichten führt sie meine Kollegin Britta Miersch durch die Sendung Campus und Karriere, unter anderem dann mit einem Beitrag zur Lehrerausbildung in den USA. Bis hierhin am Mikrofon war Gregor Lischka. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.